SRF 1.
SRF 1.
Unsere Sendung zwischen Hals und Einstimmung auf das Pfingstwochenende mit mir, der Ricarda Trepp. Unsere Themen bis am 7. Die Missionare. Die haben früher nicht nur missioniert, sondern auch fleissig gesammelt. Was sie auf der ganzen Welt alles zusammengesammelt haben, das zeigt eine Ausstellung zu Basel. Und der Pastoraltheologe, der Leo Karr, der bezeichnet sich selber als unheilbar katholisch. Und er meint das positiv. Und zum Abschluss vom Zwischenhalt lassen wir die Glocke läuten von der römisch-katholischen Kirche von Oberehrendingen im Kanton Aargau. Es sind Instrumente, Waffen, Heilmittel, Götzenfiguren. 200 Jahre lang haben die Missionare von der Basler Mission gesammelt in ihren Missionsländern. Und diese Sammlung, die haben sie jetzt am Basler Museum der Kulturen geschenkt. Aus dem Fundus heraus ist die Ausstellung «Mission Possible» entstanden. Gerade richtig zu dem 200-Jahr-Jubiläum. Die Maya Brändli ist schauen, wie die «Mission Possible» die Ausstellung aussieht.
Sie haben alles Mögliche gesammelt und heimgeschickt nach Basel. Zum Beispiel ein Brett und drauf genagelt, eine Peitsche, zwei Fußfesseln und Zügel. Utensilien für den Sklaventransport, erzählt Kuratorin Katrin Fischer.
Ich meine, es passt nicht zusammen, Mission und Sklaverei. Und haben natürlich viel, viel, viel dafür getan, dass auch in Europa dieses Bild klar gemacht wird, was Sklaverei bedeutet.
Mit dem Brett haben die Missionare der Basler Welle vor Augen führen, wie brutal der Sklavenhandel ist, beispielsweise in Ghana. Eine andere Art von Informationen an jede Heimbliebenen sind unzählige Holzmodelle, die die Missionare heimgeschickt haben, anstelle von Fotos, die es damals noch nicht gegeben hat.
Modelle von Häusern, Modelle von Figuren, Modelle von Ritualen, Modelle, also alles von Alltagsszenen.
Auch Missionsstationen en Miniature hat es darunter gehabt. Und dann vor allem auffällig Figuren aus Holz, Figuren aus Stoff, aus Stein, unheimliche, schöne, skurrile, farbige, pittoreske.
Das waren die Götzenfiguren, die Heidenfiguren. Das waren eben genau die Figuren, die man ja aus den Herzen rausschaffen wollte, auch aus dem Land rausschaffen wollte. Und oftmals, wenn die Konvertiten beweisen wollten, dass sie jetzt wirklich und wahrhaftig übergetreten sind, haben sie alles, was zum früheren Glauben gehört hat, den Missionaren geschenkt, das auch weg ist.
Und das, was die Missionare geschenkt gekriegt haben, das haben sie nach Basel geschickt. Und damit haben sie gutes Marketing betrieben, sagt Katrin Fischer.
Sie mussten natürlich auch in Basel sagen, was passiert mit den Geldern, die ihr uns gebt? Wo ist unser Erfolg? Und dafür hat es wunderbar funktioniert, all diese Gegenstände zu zeigen, auch gerade die Götzenfiguren zu zeigen, zu sagen, da, das haben wir jetzt rausgebracht, das ist weg, das gibt es dort nicht mehr, das findet keine Verwendung mehr.
Aus den Herzen gerissene Götze. Das heisst auch, dass die Leute ihre eigene Kultur aufgegeben haben. Ist das für die Ethnologen im Museum der Kulturen kein Problem? Schließlich ist es genau das, was die Ethnologie im Grunde genommen interessiert, nämlich die fremden Kulturen. Museumsdirektorin Anna Schmid meint nein.
Was wir immer unterschätzen, ist, dass es auf der anderen Seite durchaus ein Bewusstsein dafür gibt, was stattfindet und was es bringt oder auch nicht bringt. Und das ist nicht einfach nur über die Köpfe der Leute hinweg geschehen, sondern sie haben es gemacht oder nicht gemacht. Der Missionar ist nicht derjenige, der mal eben kommen kann und sagen kann, so machen wir das jetzt und dann geschieht es. Sie mussten überzeugen.
Warum genau die Leute ihren Glauben aufgegeben haben, warum es Einzelne gemacht haben und andere nicht, das ist ethnologisch und missionswissenschaftlich eine hochinteressante Frage. Eine Frage, die aber bis jetzt kaum jemand erforscht hat. Was erforscht worden ist, und gerade auch im Zusammenhang mit dem Jubiläum, ist die Frage, wie die Missionare eigentlich wirklich gelebt haben. Herausgefunden hat man dabei, und das hat Anna Schmid es gerade vorher gesagt, dass sie ihre Religion der Einheimischen nicht einfach haben können überstülpen, sondern sie haben müssen verhandeln und Kompromisse gehen. Denn ohne Hilfe der Einheimischen hätte kein Missionar überlebt.
Die Ausstellung «Mission Possible» im Basler Museum der Kulturen, die läuft noch bis zum 4. Oktober. Und unheilbar katholisch, Sepp Sieger, wer das sagt im Positiven, den lernen wir auf SRF 1 in der Sendung «Zwischenhalt» gerade kennen nach Rondo Veneziano.
Thank you.
still here. I wonder if you hadn't gone, the waters would have cleared. Are you hiding from something? Do you hear me call your name? Ain't it strange how we behave now after all that we became? Why does everybody hurt? Ain't we been here once before? Too often we walk out the door. Why does everybody hurt? We stand alone, two hearts divide, some secrets never shown. The sadness glows within your eyes, the sorrow in your tone. There's no point in returning, 'cause the answers stay the same. Still pretending it's not ending, so instead we start to blame. Why does everybody hurt? Ain't we been here once before? Too often we walk out the door. Why does everybody hurt? Are you hiding from something? Do you hear me call your name? Ain't it strange how we behave now after all that we hurt? Ain't we been here once before? Too often we walk out the door. Why does everybody hurt?
Im Zwischenhalt ist der Sascha da bei uns auf SRF 1. Why does everybody hurt? Es war 20 vor 7. Er bezeichnet sich selber als unheilbar katholisch und hat sich immer für mehr Freiheit in der Kirche stark gemacht. Das ist der Freiburger Pastoraltheologe Leo Karrer. Der 78-jährige Karrer, der war lange Jahre Professor für Pastoraltheologie. In seinem neuen Buch «Glaube, der das Leben liebt», da gibt er eine Art persönliches Glaubensbekenntnis ab. Unser Hans-Jörg Schulz, er hat sich mit ihm darüber unterhalten.
Herr Karrer, beginnen wir unser Gespräch mit der vielleicht schwierigsten Frage. Wer ist für Sie Gott?
Das ist die Lebensfrage schlechthin. Ich würde sagen, das Thema hinter allen Themen, die einen im Leben beschäftigt oder wo man bei Fragen von Menschen mitgenommen worden ist. Zuerst würde ich sagen, er bleibt Geheimnis und trotz einem Horizont, auf den hin wir wach werden dürfen, ein Leben lang, eine Hoffnungsperspektive, die Kraft gibt eben zum langen Atem. Aber Gott ist nicht in den Griff zu bekommen.
Der große katholische Theologe Karl Rahner, bei dem Sie mal Assistent waren, hat geschrieben, Glauben heißt die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Also Gott ist nicht zu greifen und nicht zu begreifen.
Ist nicht in den Griff zu bekommen durch unser Denken oder durch unsere emotionalen Sehnsüchte, aber er verspricht uns eine Hoffnung, eine Perspektive, ein Ja zu unserem Dasein, Liebe, auf das wir uns einlassen dürfen, auch wenn wir diese Hoffnung nie total in den Griff bekommen können, auch nicht denkerisch.
Aber es gibt doch so viele, die uns vormachen, sie wüssten ganz genau, wer Gott ist.
Ja, es gibt leider so etwas wie eine religionskritische Ignoranz gegenüber dem Anliegen der Religion. Und ich finde, das Problem ist, dass die atheistischen Fundamentalisten ein ähnliches Problem haben wie die religiösen Fundamentalisten, die mir ganz genau bis ins Detail alles gelöst oder kognitiv rationell erklären wollen und zu früh aufhören zu denken. Das heißt, zu fragen, was hat es mit dem Leben auf sich, wohin geht das Ganze, was ist das Geheimnis hinter all den fragmentarischen Lebenserfahrungen, bei all dem, was wir haben, konsumieren und bewerkstelligen müssen, ohne dass man das negativ nur sieht. Aber was ist die Tiefe des Daseins? Woraufhin sind wir geschaffen? Schon, dass wir ins Dasein gesetzt sind, sind ja vom Glauben her Zeichen, dass der Mensch ein geliebtes Wesen ist. Und das versucht die christliche Botschaft, die religiöse Botschaft von diesem Jesus von Nazareth her zu beantworten.
Also Sie verknüpfen sehr eng die Gottesfrage mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Muss man dann auch sagen, auch dieser Sinn des Lebens ist letztlich unbegreifbar?
Nie total einzuholen, man kann sich ihm aber öffnen. Es gibt einen Horizont, auf den man den nie einholen kann. Und für mich ist sehr wichtig die Orientierung an diesem Jesus von Nazareth. Auch er hat keine Antworten bekommen auf die großen Warum-Fragen des Lebens, hat sich aber eingelassen auf den, den er seinen Vater nannte, hätte auch Mutter sagen können. Also er hat alle Karten auf Gott gesetzt, trotz der Kreuzeserfahrung, trotz des totalen Zusammenbruchs in den Grenzen von Raum und Zeit. Er hat die Not mit Gott erlebt, die Fraglichkeit, aber hat sich geöffnet auf das hin, was vom Gott her er erhofft hat.
Zu Ihrem Glaubensbekenntnis, wenn ich Ihr Buch mal so nennen darf.
Ja, Herr so Karre, dürfen Sie sagen, ja.
Gehört auch die Auseinandersetzung mit kirchlichen Ritualen und Handlungen, Sakramenten. Was bedeuten denn heute für Sie zum Beispiel Taufe, Ehe, Partnerschaft?
Ja, das sind so Lebenserfahrungen von Menschen, die auch gesellschaftlich einen hohen Wert haben, die zum Zeichen werden, zum Symbol, zum Sakrament, wo man diese Grundbotschaft, die wir von Jesus her vertreten, dass jeder Mensch zutiefst vom Gott Jesu geliebt und angenommen ist und auf Entfaltung, auf Leben in Fülle, um das Wort zu gebrauchen, hoffen dürfen, dass das konkret zugesprochen wird. Also die Sakramente sind keine Garantien und sie schaffen nicht das Heil, sondern sie stellen es dar. Und ich denke, Rituale braucht der Mensch. Wir brauchen Regelungen für die Kommunikation. Und ich finde, da war die Kirchen waren da Herzschrittmacher für eine Kultur. Kultur der Zeichen, der kommunikativen Symbole. Es braucht ja auch die Kommunikation zwischen den Menschen. Das braucht Symbole. Man muss sich mal vorstellen, wir hätten keine Rituale. Ich müsste also bei jeder Begrüßung erfinden, zuerst, wie ich mich da ins Gespräch bringe. Ich glaube, mit 8 Jahren wäre ich vergreist gewesen vor Anstrengung, wenn wir nicht Rituale tragen würden.
Das sagt der Hans-Jörg Schulz. Er haben wir Ihnen gehört im Gespräch mit dem Freiburger Pastoraltheolog Leo Karrer. Karrer, sein Buch «Glaube, der das Leben liebt», «Christsein als Mut zu wahrer Menschlichkeit», das Buch, das ist im Herder Verlag erschienen. Und noch vor der 7. Da hören Sie da bei uns auf SRF 1, wie das Oberehrendingen im Kanton Aargau der Sonntag tönt und eingeläutet wird von der katholischen Kirche dort. Vorher aber noch «Back to Earth», so richtig schön zum Entspannen und runterfahren am Pfingsten. «Your Beautiful Love». Thank you.
Abfahren mit SRF 1.
Genau so still kann es sein, auch im Radio. Abfahren über die Pfingsttage, dass sie automatisch ein bisschen entschleunigend und zur Ruhe kommen können. Und da haben wir jetzt noch ganz etwas Besonderes. Wir läuten nämlich immer um diese Zeit, am Samstag, so der Sonntag, richtig ein mit einer Glocke von irgendwo in der Schweiz. Heute ist das von Oberehrendingen. Das liegt nordöstlich von Baden, am Nordfuss von der Lägere. Vor 10 Jahren haben die dortmaligen Gemeinden Ober- und Unterehrendingen entschieden, zu fusionieren. Und auf den 1. Januar 2006 haben sie das dann auch gemacht. Früher hat die Gemeinde dort eigentlich von der Viehzucht, von der Milchwirtschaft und dem Obstbau gelebt. Aber im Jahr 1892 ist eine Überraschung gemeldet. Bei Oberehrendingen scheint sich eine neue Verdienstquelle zu erschliessen. Man hat ein mächtiges Zementlager am Nordhang der Lägere entdeckt und sich sofort auf goldige Zeiten eingestellt. Aber schon bald ist das Böse erwachen gekommen. Schon 10 Jahre später nämlich, da ist die Fabrik Konkurs gegangen und die stolzen Bauten, die sind fast auf den Tag genau vor 110 Jahren vom Militär wieder gesprengt worden. Seither da hat sich das vereinte Ehrendingen zu einer Wohngemeinde am Rand von der Agglomeration Baden-Zürich entwickelt und hat etwa 4'500 Einwohner. Im 16. Jahrhundert haben die Ehrendinger die mittelalterliche Blasiuskapelle zu Oberehrendingen zu einer Pfarrkirche ausgebaut und haben eine Pfarrei errichtet. Und um 1830 herum ist das Gotteshaus auf die heutige Grösse noch ausgebaut worden. 70 Jahre später haben die Pfarrkirche St. Blasius und Franz Xaver ein neues, ein vierteiliges Glüt gekriegt. Und für die dritte Glocke da hat man als Spruch einen ungewöhnlichen Vers ausgesucht, nämlich den hier. In meinem Namen werden sie die Hände auf Leidende legen und sie werden sich wohlfinden.
Thank you.
Das sind sie, die vier Glocken von der katholischen Kirche, St. Blasius und Frank Xaver.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.